Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Monika van Beber.
Steigende Corona-Zahlen. Kommt die zweite Welle? Das ist jetzt unser Thema. Corona verschiebt offenbar unsere Zeitempfindung. Im Rückblick haben viele das Gefühl, sie leben schon ewig mit der Seuche. Dabei hat sich der erste Mensch in Deutschland erst vor 6 Monaten infiziert. Im Ausblick allerdings erscheint vielen alles ganz nah, als wäre das Problem bald schon vorbei. Dabei befürchten Fachleute, dass es gerade wieder richtig losgehen könnte mit einer zweiten Welle. Wie groß ist die Gefahr? Was würde das für uns bedeuten, für die Wirtschaft, für unser soziales Leben, auch für unsere Psyche? Würde unsere Gesellschaft einen zweiten Lockdown überhaupt akzeptieren? Darüber reden wir jetzt hier im Wortwechsel mit Bärbel Baas. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion und Leiterin der Taskforce Soziale Folgen der Corona-Pandemie. Mit Dr. Moritz Kirchner, Politikwissenschaftler, ist er und Psychologe vom Institut für Kommunikation und Gesellschaft, und mit Professor René Gottschalk, Infektiologe und Leiter des Gesundheitsamtes in Frankfurt am Main. Herr Gottschalk, fangen wir mit den Zahlen an. Das Robert-Koch-Institut hat sich in dieser Woche ja sehr besorgt gezeigt. Was ist denn Ihre Einschätzung? Beginnt die zweite Welle?
Das ist zwar besorgniserregend, aber eine zweite Welle sehe ich noch nicht. Und ob es eine zweite Welle überhaupt geben wird, hängt davon ab, wie die Bevölkerung die ja immer noch gültigen Maßnahmen Abstand halten, Maske tragen und die Hygiene etwas verschärft zu betreiben, ob die das einhalten. Und dann wird es auch keine zweite Welle geben, aber eben nur dann.
Die Bevölkerung, die Sie ansprechen, der RKI-Chef Lothar Wieler sagte doch, es greift da eine Sorglosigkeit um sich, Moritz Kirchner. Ist das so? Haben wir das Gefühl für die Gefahr verloren?
Das kann man so nicht generalisiert sagen, weil es ja nach wie vor schon so ist, dass die Mehrzahl der Leute Abstand hält, eine Maske trägt und sich auch wirklich verantwortungsvoll verhält. Allerdings, in der Tat gibt es eine Minderheit, sowohl diejenigen, die nicht an die Pandemie glauben, als auch diejenigen, die das Gefühl haben, okay, das Wesentliche ist doch vorbei. Und die zentrale Variable ist diejenigen, die nicht in ihrem Lebensumfeld Leute hatten, für die die Pandemie keine lebensweltliche Relevanz hat, das sind die Leute, die nachlassen. Und dadurch, dass wir alle nicht die Erfahrung mit der Pandemie haben, ist, glaube ich, auch vielen nicht bewusst, wie lange wir diese Disziplin einfach durchhalten müssen. Und das Problem ist auch, dass man ja auch nicht sagen kann, wann es vorbei ist. Und das wiederum ist gerade für ungeduldige Menschen etwas, was wirklich schwer zu ertragen ist.
Wir wissen nicht, wie lange das noch dauert. Frau Baas und viele haben vielleicht einfach auch keine Lust mehr auf Einschränkungen, frei nach ihrer Forschungsministerin Karliczek, die sagt, die Pandemie nervt.
Ja, ich glaube, wenn man Maßnahmen, die jetzt nach wie vor erforderlich sind, über längere Strecke auch einhalten muss, dass so eine gewisse Müdigkeit der Maßnahmen dann auch empfunden wird. Auch das, was gerade schon angedeutet wurde, wenn ich in meinem Umfeld niemanden habe, der infiziert ist oder auch schwer erkrankt, dann habe ich auch den Eindruck, das ist alles irgendwie ja gar nicht so schlimm. Das führt natürlich auch dazu, dass man sorgloser wird. Und die Zahlen waren ja in der Vergangenheit auch recht niedrig. Jeder guckt auf seine eigene Kommune. Wie sind da die Zahlen? Und ich komme jetzt aus Duisburg. Wir sind bei etwas über 100 Infizierten bei einer 500.000 Einwohner-Kommune. Da hat man oft den Eindruck, das ist doch alles nicht so gravierend. Ich weiß gar nicht, was die alle wollen. Und insofern macht das so ein bisschen sorgloser, ist meine Befürchtung.
Die Infektionszahlen insgesamt, die aktuellen, heißen 209.719 Infektionen. Insgesamt 9.145 Tote. Dieser berühmte R-Wert liegt im Moment für Deutschland bei 1,02. Die Sorglosigkeit, wo kann man die zum Beispiel erleben? Also ich bin jetzt schon öfter in Restaurants zum Beispiel nicht gefragt worden, Herr Gottschalk, wo ich herkomme, wo ich wohne. Diese berühmte Liste musste ich gar nicht ausfüllen.
Ja, das sehen wir auch in Frankfurt. Aber wir sind in Frankfurt natürlich noch viel mehr betroffen gewesen, zum Beispiel bei den Vorfällen am Opernplatz. Das ist ja durch die Bundesrepublik auch gegangen. Und das ärgert mich persönlich schon, denn wir arbeiten im Gesundheitsamt Frankfurt am Main seit dem 1. Februar rund um die Uhr sozusagen, auf jeden Fall an 7 Tagen die Woche. Und die ganzen Erfolge, die Deutschland aufzuweisen hat, das war ja kein Glück, sondern ist neben den guten Kapazitäten im Krankenhaus auf die exzellente Arbeit des öffentlichen Gesundheitsdienstes zurückzuführen. Nur weil wir in Deutschland jeden Fall sozusagen nachbearbeitet haben, nachgegangen sind, Indexfälle festgestellt haben, konnte dieser Erfolg erzielt werden. Und dann gibt es solche Verrückten, die nicht nur am Opernplatz, sondern überall jetzt bei dem warmen Wetter auch alle Hemmungen, Vorschriften und Abstandsregeln außer Acht lassen. Und das gefährdet das natürlich. Dass noch nicht viel mehr passiert ist, hängt einfach damit zusammen, dass die Ausgangslage halt sehr günstig war. Die Fallzahlen waren niedrig. Aber das wird sich, wenn das so weitergeht, natürlich schnell ändern.
Es hatte sich ja auch schon wieder etwas geändert. Moritz Kirchner, wie machen Sie es denn? Sprechen Sie in Bussen zum Beispiel Menschen an, die ohne Mund-Nasen-Schutz fahren? Ich persönlich habe noch keine Kontrolleure gesehen, die das kontrolliert haben oder gar Bußgelder verhängt hätten, die es ja geben müsste.
Ich habe das persönlich schon getan und was man dort erlebt, ist zu einem Drittel Verständnis, zu einem Drittel Ignoranz und zu einem Drittel tatsächlich eine aggressive Abwehr. Mhm. Und ich halte es aber für wichtig, dass das tatsächlich getan wird, weil das eine ist, dass es tatsächlich ja verordnet ist, aber dass es wirklich eine klare soziale Norm ist. Denn so, wie es der Kollege Gottschalk ja gesagt hat, es ist unfassbar wichtig, dass wirklich jeder Einzelne sich dort seiner Verantwortung bewusst ist. Und ich glaube, es spielen einfach noch wirklich drei Faktoren mit rein, die es jetzt so schwierig machen. Erstens, das nennt man in der Psychologie Gratifikationskrise. Leute fragen sich, wann werden sich die ganzen Bemühungen denn endlich mal einstellen? Also wann ist wieder so eine Art Normalität da? Und ich glaube, was jetzt im Urlaub gerade auch mit reinspielt, ist auch schlecht, der Faktor Alkohol. Denn das kann ich auch beobachten, dass gerade abends die Disziplin, was die Maßnahmen angeht, deutlich schlechter ist als zum Beispiel tagsüber.
Und wie würden Sie darauf reagieren, Werbel Baas? Jetzt mal von der Politik aus. Also in Bayern, da haben sich Erntehelfer angesteckt. 174 war die Zahl bei einem Gemüsebauern. Bayern reagiert jetzt, die Verstöße werden jetzt teurer geahndet. 25.000 Euro Strafe statt 5.000. Es wird häufiger kontrolliert, auch unangekündigt. Müssen wir da wieder härter durchgreifen?
Ich gehöre eigentlich nicht zu denen, die immer mit Zwang oder härter durchgreifen arbeitet. Denn der Erfolg ist einfach da, wenn man die Menschen davon überzeugt, dass die Maßnahmen sinnvoll sind und vor allen Dingen auch andere schützen. Man schützt sich selbst und man schützt andere. Ein Zwang ist immer oder Bußgelder zu verhängen ist immer das letzte Mittel. Die Frage ist einfach, wie kommunizieren wir auch in der Politik? Also wie erklären wir auch Maßnahmen? Und am Anfang war es ja auch schwierig, dass wir alle nicht wussten, was ist das für ein Virus? Also als Politiker jetzt auch, die im Bundestag sitzen. Wir haben viel dazugelernt in den letzten Monaten. Am Anfang hieß es ja, es ist nicht so schlimm wie eine Grippe. Mhm. Und es wurde dann doch anders. Es hat sich weiterentwickelt. Das zu erklären, da ist möglicherweise auch was versäumt worden. Und auf der anderen Seite hatten wir Bundesländer, da gab es so gut wie keine Infektionen. Es gab andere Bundesländer, da gab es hohe Zahlen. Und es gab so eine gemischte Kommunikation zwischen, naja, den Bundesländern und auch der Bundesregierung. Und viele, mit denen ich gesprochen habe, waren einfach verwirrt, weil sie gesagt haben, was stimmt denn jetzt? Was muss ich in meinem Land? Was gilt hier in meinem Einzelhandel? Oder gilt das jetzt überall? Also das war auch von der Kommunikation her ein Punkt, wo wir zum Teil nicht gut erklärt haben, warum diese Maßnahmen bis heute sinnvoll sind.
Aber
und wahrscheinlich auch noch über eine längere Strecke.
Muss man immer noch so viel erklären, René Gottschalk? Was ist Ihre Einschätzung? Fehlt es ja immer noch an der Kommunikation? Ich kann es mir gar nicht vorstellen.
Danke, dass Sie mir das Wort erteilen. Ich wollte nämlich gerade reingrätschen. Also das ist ein ganz vielschichtiger Aspekt, der da aufgezeigt wurde. Also das einzige Konstante in dieser Pandemie ist das Virus. Das muss man einfach mal so sagen. 80% nach wie vor weltweit aller Betroffenen haben mit diesem Virus wenig bis gar keine Probleme. Selbst bei Tönnies, selbst in Brasilien, selbst in den USA. Und die, die ein Problem haben, die haben ein schweres Problem. Aber, da widerspreche ich, natürlich ist zum Beispiel die Grippewelle 2017, 2018 viel massiver gewesen als das, was wir bislang überhaupt gesehen haben. Damals sind der Grippe 25.000 Tote zugeschrieben worden und die Fallzahlen, die waren exorbitant höher. Ich will das gar nicht verharmlosen.
Das klingt jetzt aber doch sehr danach, da können wir uns ja entspannt zurücklegen und sagen, Grippewelle
nein,
ist wirklich
überhaupt
viel schlimmer.
Nicht. Dass wir gerade in Frankfurt dieses Virus auch ernst nehmen, sehen Sie daran, dass wir seit dem 22. Januar eine tägliche Führungsstabbesprechung haben, täglich, um genau solche Probleme, die entstehen können, in den Griff zu kriegen. Es ist ein Virus, das pandemisch über die Erde läuft, keine Frage. Es ist ein pandemisches Virus, das viele Opfer fordert, überwiegend in der alten Bevölkerung, aber auch in der jungen Bevölkerung. Und wenn man mal das Pech hat, dass man schwer betroffen ist, gibt es auch sehr schwere Lungenveränderungen, es gibt Spätfolgen, überhaupt keine Frage. Aber man muss natürlich auch mal sehen, dass bei der Grippe entsprechend niemand auf die Idee gekommen wäre, ähnliche Maßnahmen einzuleiten, was man eigentlich hätte tun müssen.
Also
und ich frage mich immer, warum er das nicht macht.
Also würden Sie jetzt sagen, wir müssten bei der Grippe auch deutlicher reagieren oder würden Sie sagen, wir haben bei diesem Coronavirus überreagiert?
Die Frage hätte ich auch, ja.
Das wird sich zeigen, wenn das mal rum ist. Also überreagiert in gewisser Weise ja, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass mit Abstand, dass mit Hygiene und dass mit einem Mundschutz diese Sache sehr gut in den Griff zu bekommen gewesen wäre. Das hat man gesehen bei SARS 2003, also bei dem ersten SARS-Virus, das pandemisch über die Erde gelaufen ist. Da haben die Kollegen in Asien komplett das Land mit Mundschutz rumlaufen lassen. Das wäre bei uns am Anfang nicht gegangen. Das ist genau das Problem gewesen, dass mittlerweile die Krankenhäuser zum Beispiel keine Lager mehr haben, weil sie von entsprechenden Consulting-Firmen gesagt bekommen haben, Lager ist teuer und just in time könnt ihr alle eure Masken in China besorgen. Das Dumme war nur, dass genau dieser Bereich, wo die Masken in China überwiegend hergestellt werden, gleich mal komplett unter Quarantäne gestellt wurde und da war nichts mehr. Und bei uns gab es dann einen Mangel und das ist ein entscheidendes Problem gewesen.
Herr Kirchner.
Also ich würde gerne auf den Kommunikationsfluss zurückkommen und Frau Baas, ich würde Ihnen dort in Teilen widersprechen, weil ich glaube, im internationalen Vergleich ist das gut gelaufen, was die Kommunikation angeht. Es ist ja auch was Besonderes gewesen, weil ich das in Erinnerung rufen, dass die Kanzlerin das erste Mal davon Gebrauch gemacht hat, eine Regierungsansprache zu machen, die ja dann auch tatsächlich wirklich viele Leute erreicht hat. Und sie hat es geschafft, mit einer Mischung aus einerseits wirklich Klarheit, und zwar so viel wie eben möglich, weil das ist ja besprochen worden, wir wussten vieles damals nicht, und andererseits einer Empathie. Und ich persönlich bin sehr klar der Auffassung, wir haben jetzt die Situation, dass das, was man im Prinzip länger erwartet hat, die zweite Welle kommt möglicherweise, wir wissen nicht, was ankommt. Ich glaube, es geht jetzt wirklich darum, auch wirklich nochmal ganz klar zu sagen, es hängt wirklich an jeder und jedem Einzelnen von uns und gerade jetzt in dieser Urlaubszeit. Und ich denke auch, da wäre sehr bei Frau Baas, wenn man über Verbote das macht, das erzeugt immer Reaktanz und Widerstände. Und dann würde vor allem auch das Narrativ derjenigen gestärkt, die sagen, das soll jetzt hier genutzt werden, um einen Überwachungsstaat zu machen. Aber jetzt nochmal eindringlich zu sagen, was die möglichen Konsequenzen eines zweiten Lockdowns wäre, selbst wenn es nur wahrscheinlich lokale Lockdowns wären. Ich glaube, die Folgen dessen sollte man der Bevölkerung in Erinnerung rufen und gleichzeitig immer aber auch Dankbarkeit für diejenigen äußern, die sich wirklich ja überwiegend an diese Maßnahmen gehalten haben.
Bärbel Baas, 94% haben in der neuen Politbarometer-Umfrage von heute gerade gesagt, 94%, ja, weil wir gerade beim Stichwort Urlaubszeit waren, Herr Kirchner hat es aufgeworfen, Menschen, die aus Urlaubsländern kommen, sollten verpflichtet getestet werden. Am Montag soll das losgehen. Was ist Ihre Meinung dazu?
Na, das kann Herr Kirchner vielleicht sogar auch ein Stück erklären. Meine Prognose ist einfach, es gibt viele Menschen, die eben verantwortungsvoll zu Hause geblieben sind, sich nicht bewusst in Risikogebiete begeben haben und die sind natürlich jetzt ein Stück weit sauer auf die Urlauber. Also das spaltet so ein bisschen auch die Gesellschaft, weil sie sagen, da fahren welche in Risikogebiete und werden nicht getestet und die Zahlen steigen hier wieder. Da muss man sehr genau aufpassen, dass das nicht auch zu einem Konfliktfeld wird. Deswegen hat die Politik ja jetzt auch reagiert, indem sie für Reiserückkehrer diese Tests jetzt auch möglich macht und auch verpflichtend zum Nachweis bringt. Aber ich will zur Kommunikation noch mal was sagen. Ja, als die Kanzlerin das, sag mal, Heft des Handelns an sich gezogen hat und auch ihre Erklärung abgegeben hat, das war sehr wichtig, aber davor war es eine ziemlich krude Kommunikation, das will ich noch mal sagen. Es gab ja verschiedene Aspekte, die richtig für Verunsicherung gesorgt haben. Jedes Bundesland hat eine eigene Kommunikation gemacht. Jedes Bundesland hat andere Maßnahmen ergriffen. Herr Gottschalk hat das gerade gesagt, das Thema Masken war am Anfang überhaupt von der Akzeptanz nicht möglich durchzusetzen. Und insofern hat es dann zu diesen Lockdown-Maßnahmen geführt, die wir bei einer Grippe in der Tat nicht machen. So. Natürlich haben wir bei der Grippe Grippeschutzimpfungen, die wir auch bewerben. Aber hier ist die Situation ein bisschen anders und deswegen müssen wir echt aufpassen, dass wir die Vorsichtigen, die sich an die Maßnahmen halten, dass die nicht am Ende ein Unrechtsgefühl empfinden gegenüber denen, die sich an die Maßnahmen eben nicht halten, dass es da zu Konflikten auch in der Gesellschaft kommt. Und das meine ich mit Kommunikation, die dann auch gebündelt und nach Möglichkeit einheitlich auch ausgerichtet sein soll. Das versuchen wir natürlich und das machen wir ja auch. Aber das muss natürlich auch von oberster Stelle kommen und deswegen war es richtig, dass die Kanzlerin das gemacht hat. Vielleicht muss sie das in naher Zukunft auch noch mal tun, damit das noch mal deutlich wird.
Urlauber aus Risikogebieten, die jetzt zurückkommen, werden an Flughäfen ab Montag an verpflichtend getestet. René Gottschalk, Frankfurt am Main ist ein großer Flughafen. War das eine gute Entscheidung?
Also Reiserückkehrer aus Risikogebieten zu testen, ist sicherlich eine gute Entscheidung. Eine schlechte Entscheidung ist der Zeitpunkt und eine weitere schlechte Entscheidung ist der Ort. Wenn ich eine Inkubationszeit, also die Zeit von der Infektion eines Patienten bis zum Ausbruch der Symptome oder er andere anstecken kann, habe von etwa 14 Tagen maximal, dann ist natürlich am Anfang ein Test völlig wertlos, weil bei dieser Erkrankung typischerweise nach 5 bis 7 Tagen die meisten Patienten überhaupt erst positiv werden und andere anstecken können. Dummerweise ist es aber so, dass dieser Test die Patienten, die dann noch Passagiere sind und negativ getestet werden, von einer maximalen Unachtsamkeit werden ausgehen lassen können. Also da ja auch 80% relativ milde erkranken, werden die auch zum Beispiel eine leichte Unpässlichkeit nicht dieser Erkrankung zuschreiben. Mhm. Man hätte unbedingt Reiserückkehrer obligat in eine 5- bis 7-tägige Quarantäne nehmen müssen, dann testen können, und zwar vor Ort. Das hätte auch zu einer Entspannung an den Flughäfen geführt. Wir zum Beispiel in Frankfurt am Main haben jetzt 5000 Tests pro Tag zu machen. Das bindet Testkapazitäten, die man dringend an anderer Stelle bräuchte. Und es bringt infektiologisch überhaupt nichts, außer dass es eine falsche Sicherheit gibt. Nein, man hätte das nach einer Woche machen müssen. Und mit diesem Test hätte man 80-90% aller Infizierten erfasst. Und mit dem Restrisiko 10% hätte man umgehen können. So hat man viel mehr Probleme. Man hat also sozusagen die Diagnostik vor die Prävention gestellt. Und das ist schlecht.
Ich sehe das, wenn ich da kurz einhaken kann, genauso, weil es ist im Moment der Eindruck, wenn ich ein negatives Testergebnis habe, dann ist das gegen Quarantäne gesetzt. Und deshalb finde ich den Weg, den Mecklenburg-Vorpommern ja gehen will, genau diese kurze Quarantäne und einen zweiten Test zu machen, eigentlich für den sinnvolleren Weg.
Wer kontrolliert dann wieder die Quarantäne, Herr Gottschalk?
Ja, das müssen wieder die öffentlichen Gesundheitsbehörden, sprich die Gesundheitsämter machen. Die sind nach dem Infektionsschutzgesetz ja zuständig. Und die personelle Ausstattung in vielen Ämtern ist ja bekannt. Das wird ein großes Problem.
Die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärzte des öffentlichen Dienstes hat deswegen auch gerade gesagt, wir brauchen dringend mehr Mitarbeiter. Wir brauchen ein Freiwilligenregister, wo wir auf Menschen zurückgreifen können, die dann zum Beispiel Dinge auch nachverfolgen, wenn man überhaupt was nachverfolgen kann oder so etwas kontrolliert. Ist denn Bärbel Baas einfach von der politischen Seite viel zu spät darüber nachgedacht? Ich meine, das Urlaubsende kommt jetzt ja nicht sehr überraschend.
Nee, das kommt überhaupt nicht überraschend. Richtig. Vor allen Dingen, weil Nordrhein-Westfalen ja auch schon fast gegen Ende des Urlaubs geht. Diese Entscheidung oder diese Maßnahmen hätte man sich auch früher überlegen müssen. Das sehe ich ganz deutlich so. Jetzt ist erst Dynamik reingekommen, nachdem Herr Söder in Bayern jetzt vor seinem Ferienbeginn steht. Das ist definitiv zu spät. Und das Ergebnis sieht man ja jetzt. Und das kritisiere ich auch genauso. Der andere Punkt, öffentlicher Gesundheitsdienst, ja, das ist unser Föderalismus. Dafür sind die Kommunen zuständig. Und ich will mal sagen, das ist vollkommen richtig, dass der Bund da jetzt auch mit finanziellen und auch personellen Ressourcen mit reingehen muss, auch für die Zukunft übrigens. Das ist auch ein Thema, was wir in unserer Taskforce besprechen. Wie wollen wir eigentlich den öffentlichen Gesundheitsdienst in Zukunft aufstellen? Denn die Kommunen, ich komme jetzt aus einer Stadt wie Duisburg, die wenig finanzielle Ressourcen hat, wo spart man zuerst? Das war der öffentliche Gesundheitsdienst, weil man geglaubt hat, man braucht ihn nicht so in diesem Maße. Diese Pandemie macht jetzt offen, wo wir die Defizite haben. Und insofern ist da die Forderung, die da gestellt werden, ausnahmslos richtig. Und da müssen wir auch von Bund her nachlegen und dürfen das nicht einfach den Kommunen zuschieben.
Wobei Defizite und Forderungen auch nicht erst seit heute bekannt sind.
Ich würde noch mal ganz kurz einhaken wollen in der grundsätzlichen Frage dieser Reiserückkehrer. Herr Gottschalk, Sie haben aus meiner Sicht sehr klar die infektiologische Logik dabei aufgemacht, aber ich finde politisch als auch psychologisch, weil Frau Baas, Sie haben das ja angesprochen, sieht die Geschichte ein bisschen anders aus. Denn in der Tat, es verstößt ja gegen das Gerechtigkeitsempfinden. Wenn manche wirklich zu Hause bleiben, eher Russen und andere eben in Urlaubsgebiete fahren, und wir haben ja jetzt auch diese Fälle, wo Leute es eben aus Mallorca und so mitgebracht haben. Das heißt, wenn dort politisch nicht gehandelt wird, dann entsteht ja dieser Eindruck des Nichthandels und damit verliert die Politik an Legitimation. Das ist schon das Erste, was schwierig ist. Und das Zweite, in dem Moment, wo dann eben auch tatsächlich gesagt wird, okay, wir lassen die Leute einfach so rein, ist auch wieder so ein Gefühl auch tatsächlich von Kontrollverlust. Und das sollte wiederum auch vermieden werden. Ob das jetzt alles Sinn macht, darüber lässt sich trefflich streiten. Ich würde persönlich zum Beispiel auch die Frage stellen, warum wird an Flughäfen kontrolliert, aber nicht an Bahnhöfen, wenn zum Beispiel Leute aus dem internationalen Bereich kommen. Aber klar ist, dass dort eine Inkonsistenz ist. Nämlich, man kann sich auch in Deutschland anstecken. Nur dadurch, dass wir bis jetzt ziemlich gut durch die Krise gekommen sind, ist das Gefühl, okay, in Deutschland ist es relativ sicher, anderswo nicht. Und ich glaube, darauf muss die Politik reagieren. Ob die Maßnahmen jetzt hierbei korrekt sind, darüber lässt sich trefflich streiten.
Ja, man muss natürlich schon sagen, dass die weitaus meisten Infektionen in Deutschland auch stattfinden, nicht durch Reiserückkehrer gebracht werden. Aber Sie sagen es ja ganz richtig, man muss irgendein Zeichen setzen. Aber das Zeichen ist natürlich auch gesetzt, wenn ich den Rückkehrern sage, ihr müsst obligat spätestens nach 5 bis 7 Tagen, wie in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, einen Test machen. Und das macht Sinn, das ist über Deutschland auch verteilt. Das führt nicht dazu, dass an einzelnen Hotspots, vor allem in Frankfurt, in München und Düsseldorf, zu massiven Problemen führt. Also bei uns bedeutet das pro Tag 100 Leute, die nur dazu da sind, einen infektiologisch sinnlosen Test vorzubereiten. Das hätte man auch anders lösen können und diesen Reiserückkehrern eben diese Auflagen machen können.
Im Übrigen, Frau Baas, soll ja tatsächlich auch, jedenfalls sagt Bayern das, nicht nur an Flughäfen, sondern auch an Autobahnen und Hauptbahnhöfen Teststationen aufgebaut werden.
Ja, die Verordnung, die ja jetzt erlassen worden ist oder erlassen wird, ermöglicht es den Ländern natürlich so zu entscheiden. Also die Länder können das entscheiden, ob sie natürlich auch da, wo sie Grenzregion sind oder in Bahnhöfen, auch Testzentren wieder aufbauen. Auch die Kommunen können das natürlich entscheiden, wie es am sinnvollsten ist, wo sie die meisten dann auch erreichen und zentrale Testzentren einrichten, um die vielleicht aus der einzelnen Arztpraxis auch rauszuhalten.
Wobei Risikogebiete, es geht ja jetzt um Reiserückkehrer aus Risikogebieten, dazu zählen 130 Staaten, dazu zählt aber nur ein einziger Staat aus Europa, Luxemburg nämlich. Ansonsten, wenn man jetzt vom Wolfgangsee zum Beispiel zurückkommt, wo ja ein neuer Hotspot wohl entstanden ist, oder Ballermann-Urlauber aus Mallorca, René Gottschalk, die werden nicht getestet.
Die werden momentan nicht getestet, weil sie nicht im Risikogebiet waren. Das ist eine Definitionsfrage. Das wird alle 2 Wochen etwa aktualisiert. Man sieht, das hinkt hinterher. Und ich finde es fast noch schlimmer, wie deutsche Bürger und Bürgerinnen sich am Ballermann verhalten haben, als dass sie nicht getestet werden. Es ist peinlich, was da passiert ist.
Genau, und dann möchte man als Hiergebliebener, Herr Kirchner, Sie haben es gerade noch mal gesagt, schon aus Gerechtigkeitsempfinden, dass diese Leute dann zumindest getestet werden oder nicht die Möglichkeit haben, mich anzustecken. Gerechtigkeitsempfinden?
Ja, aber wenn ich das sagen darf, Sie 5 bis 7 Tage obligate Quarantäne und dann Test ist eigentlich eine härtere Bestrafung, in Anführungsstrichen, als am Flughafen den Test zu bekommen und dann kann ich rumlaufen und andere anstecken, ohne dass jemals irgendeiner dahinter kommt.
Da habe ich eine Art Freifahrtschein. Herr Kirchner, andere Frage noch dazu, denn darüber sollte auch diskutiert werden. Wer soll diese Tests bezahlen? Der FDP-Chef sagt, das sollte jeder selbst bezahlen, hat ja auch jeder selbst entschieden, in Urlaub zu fahren.
Das ist ja aber etwas, was sehr schwierig ist, weil tatsächlich die Tests selber ja Menschen ganz unterschiedlich treffen. Also es ist ja ein Unterschied, ob man jetzt wirklich jemand ist mit einem geringeren Einkommen aus dem Zelturlaub wiederkommt oder ob man wirklich so einen größeren Test macht. Und ich glaube, das wird schwierig und das wird auch diese Akzeptanz nochmal deutlich verringern. Plus, die Leute hatten ja auch schon viele Einschränkungen. Es wird ja als eine indirekte Einschränkung des Urlaubs wahrgenommen. Also ich persönlich glaube, dass da der Weg besser ist, dass das wirklich die öffentliche Hand bezahlt, wenngleich das natürlich auch mit einem Ungerechtigkeitsempfinden versehen ist. Weil ich bin sehr bei Herrn Gottschalk. Es ist in der Tat so, dass die Konsequenz, die jetzt aufmacht, also ein paar Tage in Quarantäne und dann Testung, das wäre etwas, was dem Gerechtigkeitsempfinden größer entsprechen würde. Und wenn man das zum Beispiel kombinieren würde, dass man sagt, die öffentliche Hand zahlt dafür, dann könnte das insgesamt sogar ein gangbarer Weg sein.
Die öffentliche Hand, da haben Sie völlig recht, die sollte das bezahlen, weil es kann ja nicht sein, dass solche Sachen vom Einkommen abhängig sind. Aber vielleicht sollte die öffentliche Hand doch dafür sorgen, dass die Labore nicht unterschiedliche Preise nehmen. Also da werden teilweise Summen aufgerufen, die in meinen Augen unethisch sind und nichts mehr mit der Seuchenhygiene zu tun haben.
Weil es auch viele private Labore sind. Wie steht es eigentlich um die Testkapazitäten, Herr Gottschalk? Da hört man auch einmal das eine und einmal wieder das andere, dass es nämlich überhaupt nicht reicht, wenn jetzt wirklich reihenmäßig getestet wird, pflichtmäßig.
Nein, das wird auf keinen Fall reichen. Die Testkapazitäten, die Kontingente, die die großen Firmen uns zur Verfügung stellen, sind limitiert. Das geht ja in die ganze Welt. Und es ist auch so, dass bereits in bestimmten Universitätslaboratorien, die eben nicht so viel testen wie private Anbieter, dass die einfach teilweise leer ausgehen und von den versprochenen Anzahlen Testkits, die sie pro Woche kriegen sollen, nur einen Bruchteil geliefert bekommen. Also das führt natürlich dazu, dass solche Hotspots an Flughäfen oder auch an Bahnhöfen das alles nur verschieben werden. Die Testkapazitäten werden momentan von den Firmen nicht hochgefahren.
Steigende Corona-Zahlen, kommt die zweite Welle? Das ist unser Thema heute hier im Wortwechsel auf Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren mit Professor René Gottschalk, Leiter des Gesundheitsamtes in Frankfurt am Main, mit Dr. Moritz Kirchner, Politikwissenschaftler, Psychologe und Verhaltenstrainer am Institut für Kommunikation und Gesellschaft und mit Bärbel Baas, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion und Leiterin der Taskforce Soziale Folgen der Corona-Pandemie. Herr Kirchner, ich habe es gerade gesagt, Sie sind Psychologe und Verhaltenstrainer. Wie vermittelt, wie trainiert man denn verantwortungsvolles Verhalten beispielsweise bei solchen Urlaubern, von denen wir gerade gesprochen haben, am Ballermann?
Die Urlauber am Ballermann sind jetzt natürlich eine ganz besondere Gruppe. Also was man psychologisch weiß, ist, dass der Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten gar nicht so groß ist, wie man das immer so denkt. Das kann man sich bei Raucherinnen und Rauchern festmachen, die zwar schon wissen, dass es nicht so gut ist und es trotzdem tun, sondern es ist eher so, dass wenn wir ein bestimmtes Verhalten zeigen, dass sich dann auch die entsprechende Einstellung tatsächlich vorweg zeigt. Das heißt, dass andere Leute sich verantwortungsvoll verhalten und damit ein Vorbild sind, dass man ganz viele Leute mit Masken sieht und dass man eben auch nicht Leute sieht, die sich möglichst nachlässig verhalten. Das ist tatsächlich so mit das Wichtigste. Und ansonsten natürlich, dass man wirklich klar sichtbar eben auch Zeichen aufsetzt, was tatsächlich ein gebotenes Verhalten und auch ein verbotenes Verhalten ist. Denn der Grundwert der Autorität, der ist ja schon in vielen Leuten drin. Und wenn sie dann wirklich es visuell präsent haben, dass bestimmte Dinge verboten ist, kann man zumindest einige Leute noch erreichen. Aber das Problem ist, es gibt einfach, manche Leute sind sehr egozentrisch. Das heißt, die erreicht man nicht. Und es gibt ja auch Leute, die daran nicht glauben. Das heißt, man erreicht bestimmt 90, vielleicht sogar 95%. Aber es wird immer einen Prozentsatz geben, den man selbst mit den psychologisch ausgefeiltesten Techniken nicht bekommt.
Wie klein ist dieser Prozentsatz, Bärbel Baas? Morgen, am Samstag, soll zum Beispiel in Berlin eine Riesendemo stattfinden gegen Merkel und Masken. Die wollen den Tag der Freiheit feiern und, Zitat, das Ende der Pandemie. 500.000 Menschen werden da angeblich erwartet. 3.000 Busse sollen sie nach Berlin bringen, natürlich ohne Masken, ohne Sicherheitsabstand. Wird ein neuer Hotspot entstehen?
Es steht zu befürchten. Also für mich ist das eine Horrorvorstellung, wenn die Veranstaltung tatsächlich so in dem Maße stattfindet. Und es ist überhaupt kein gutes Signal über das, was wir gerade ja besprochen haben, dass es eigentlich jetzt genau an der Zeit ist, die Maßnahmen, die wir haben, einzuhalten. Abstand, Maske, Hygienemaßnahmen und dann eine solche Riesendemo, um die Pandemie zu beenden per Demonstration, das ist eine Katastrophe. Mir fehlen da wirklich die Worte. Ich habe das heute Morgen auch gelesen, dass das so geplant ist und die Ordnungsbehörden tun mir mehr als leid, weil sie natürlich sagen, wie sollen wir dem Herr werden, wenn da die Massen plötzlich in Berlin auflaufen. Ich fürchte, das wird ein Hotspot werden, wenn da nicht jetzt noch Maßnahmen ergriffen werden.
Welche Maßnahmen könnten denn da ergriffen werden?
Ja, das ist immer die Abwägung, Demonstrationsrecht und Veranstaltungen zu verbieten. Das ist immer genau das, was die Gratwanderung jetzt auch in der Politik ist. Welche Grundrechte setze ich außer Kraft mit bestimmten Maßnahmen? Welches Gut des Gesundheitsschutzes liegt höher oder nicht? So, und eigentlich müsste man diese Veranstaltung verbieten und auch alles dafür tun, dass sie so nicht stattfindet.
Herr Kirchner, das ist wieder eine Einschränkung des Demonstrationsrechts.
Die Einschränkung des Demonstrationsrechts ist das eine. Das andere ist, dass damit ja genau das Narrativ derer bedient wird, die morgen demonstrieren. Nämlich, wir sind auf dem Weg in den Überwachungsstaat, die Merkel-Diktatur soll kommen. Deswegen wäre das natürlich etwas, was den Leuten leider sogar in die Karten spielen würde. Man wird diese Demonstration schon erlauben, so schlimm sie ist. Da bin ich vollkommen bei Frau Baas. Allerdings sollte man tatsächlich darauf achten, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Und das Problem, was wir hier sehen, ist, dass ganz viele Leute im Bestätigungsfilter sind. Das heißt, sie sehen nur die Informationen, die sie sehen wollen. Dass sich dort auch Leute, das muss man so sagen, aus dem rationalen und aufgeklärten Diskurs verabschiedet haben. Und dass dieses Grundgefühl, es ist ja vorwiegend ein Gefühl, dass die Freiheit eingeschränkt wird und dass er auch nicht die Relation aufgemacht hat zu dem, warum man die Freiheit einschränkt. Und dass dieser kantische Satz, die Freiheit ist ein Ende dort, wo die Freiheit des anderen eingeschränkt wird, nämlich zum Beispiel gesundheitlich, dass das für die Leute nicht da ist. Deswegen muss ich sagen, ich würde die Demonstration erlauben, aber tatsächlich an der Stelle Bußgelder verhängen, denn die Leute haben ja gezeigt, dass mit ihnen nicht zu reden ist, weil sie ja sich gegen alle Fakten und die Vernunft stellen. Und da muss dann der Staat im Zweifel eben auch tatsächlich mit Bußgeldern durchgreifen. Aber verbieten würde nur den Veranstaltern in Karten spielen.
Eine kleine Gruppe, sagen Sie jetzt immer. Wie klein ist denn die Gruppe? Herr Gottschalk, haben Sie da irgendwie eine Vorstellung darüber, wie viel abwehrende Haltung erleben Sie so?
Das ist schwer abzuschätzen. Erstens mal ist das keine konstante Größe und zweitens mal ist das Ganze noch ein bisschen jung. Aber ich glaube, 500.000 Menschen, die werden wahrscheinlich aus dem ganzen Bundesgebiet da anreisen, gemessen an den 80 Millionen, die wir haben. Trotz allem, also man muss sich überlegen, was man eigentlich will. Will man das Demonstrationsrecht einschränken? Bin ich ganz bei meinen Vorrednern? Nein, das will man nicht. Aber man will natürlich auch Infektionsschutz betreiben und der steht natürlich drüber. Also das ist genau das Entscheidende. Und wenn man mal nach Asien guckt, da ist ja das, was wir hier als Einschränkung sehen, Alltag. Also jeder Mensch dort läuft im Prinzip mit einer Gesichtsmaske rum und keiner dort würde das als Einschränkung ansehen. Wenn ich mir Frankfurt abends jetzt bei diesem Wetter angucke, dann habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass irgendeine Einschränkung von Seiten der Politik oder der Ordnungsbehörden herrscht. Wir könnten eigentlich gut mit diesen Maßnahmen leben, wir müssten sie nur tatsächlich leben. Wir müssten das, also keine Ahnung, die Menschen müssten das auch machen, dann wäre das alles sehr, sehr einfach. Wenn die 500.000 dort rumlaufen und bewusst diese Regeln nicht einhalten, dann ist es eine hochgradige Gefährdung, die auch dazu führt, da bin ich ganz sicher, dass es zur Infektionsausbreitung kommen kann. Und das wäre ganz schlecht, denn diese Indexfälle wird man nicht finden und die Infektionsketten nachzuvollziehen, das ist aussichtslos.
Eben, da gibt es keine Adresslisten, die fahren dann zurück in verschiedene Orte in ganz Deutschland und können das Virus dort weiter verbreiten. Sie sagen, eigentlich könnten wir mit diesen Einschränkungen wunderbar leben, sagen im Politbarometer auch 71% der Befragten. Diese Einschränkungen würden sie gar nicht stark einschränken, also sollte man meinen, die restlichen 29% sollten nicht eine so große Auswirkung haben, haben sie aber. Wie lang soll das noch gehen, fragen sich ja viele. Die Antwort ist oft, bis es eine sichere Impfung gibt. Die Frage wieder an den Infektiologen René Gottschalk. Diese Impfung, der erste Fall, der erste Mitarbeiter von Webasto in Bayern, vor einem halben Jahr, 27.01.20 ist er aufgetreten. Der hat heute keine Antikörper mehr, hat er gerade gesagt. Was bedeutet das für die Impfforschung?
Also zunächst mal ist es so, dass gerade bei Viruserkrankungen die Antikörper, die über das Blut sozusagen als Eiweiß weitergegeben werden, nicht die entscheidende Rolle spielen, sondern die sogenannte zelluläre Abwehr. Man kann also keineswegs behaupten, dass dieser Patient jetzt nicht mehr geschützt sei. Das sieht man bei vielen Viruserkrankungen. Wenn man eine Infektionskrankheit überwindet, also gesundet, dann hat man auch eine gute Möglichkeit, einen Impfstoff zu finden. Man sieht bei HIV, dass das genau eben nicht so ist und da findet man auch keinen Impfstoff. Aber wir sollten uns vor der falschen Sicherheit hüten, dass man sagt, der Impfstoff muss einfach nur gefunden werden oder die Impfstoffe, es werden mehr sein, da bin ich ganz sicher. Und die Sache ist erledigt. Also nach meinen Schätzungen derzeit, nach den Umfragen, die ich so kenne, gehen wir mal davon aus, dass 50% der Bevölkerung zunächst bereit ist, sich impfen zu lassen. Das wären 40 Millionen in Deutschland. Die ersten Impfstoffe werden sicherlich kontingentiert sein, also sagen wir mal so 1.000 pro Woche, vielleicht 5.000 pro Woche. Man braucht kein Ingenieur zu sein, um auszurechnen oder Mathematiker, dass es da über Jahre dauern würde. Und abgesehen davon 50%, die sich nicht impfen lassen würden, die stellen ja nach wie vor eine große Gefährdung dar, weil die nach wie vor das Virus bekommen können. Wir sind ja weit davon entfernt, eine Herdenimmunität in der Bevölkerung zu haben, in keinem Land der Welt übrigens. Also eine so ausreichende Infiziertenzahl, die das durchgemacht haben, dass sie sich selber nicht mehr anstecken können. Also wir werden mit diesem Virus, auch wenn ein Impfstoff da ist, noch sicherlich bis 2022 und noch länger zu kämpfen haben.
Sie haben gerade von den Dosen gesprochen, Bärbel Baas, also von den Einheiten, die dann überhaupt geimpft werden können. Die Bundesregierung fördert ja Forschungsinstitute, die an diesen Impfstoffen arbeiten. Jetzt sagt Forschungsministerin Karliczek gerade, als Gegenleistung für die Förderung erwartet die Bundesregierung, dass ein angemessener Anteil der Produktion für die Versorgung in Deutschland zugänglich gemacht wird. Ich habe mich gewundert, das zu lesen. Ist das nicht eigentlich selbstverständlich?
Das sollte man meinen, das ist aber im Moment noch nicht so. Gesetzlich müsste man das noch verankern, dass wenn ich auch staatliche Fördergelder in Institutionen gebe, dass das Ergebnis, das dann produziert wird, am Ende dann auch vorrangig zur Verfügung steht. Ich persönlich bin aber eine, die sagt, es muss allen zur Verfügung stehen. Also wenn wir jetzt wieder anfangen, jeder einzelne Staat, ich komme zuerst, werden wir das auch nicht bekämpfen können, weil es ja insbesondere auch Länder gibt weltweit, die eben die finanziellen Mittel nicht haben. Deswegen gehöre ich nicht zu denen, die sagen, dieser Impfstoff muss dann vorrangig uns zur Verfügung stehen, sondern wir müssen insgesamt in der Staatengemeinschaft überlegen, wie wir diese Pandemie eben auch bekämpfen und wie wir allen diesen Impfstoff zur Verfügung stellen können. Das ist eher meine Prämisse.
Wir reden jetzt von Jahren 2022, viel gerade hat René Gottschalk gesagt. Also müssen wir uns vielleicht einfach daran gewöhnen, immer mit so einem Mund-Nasen-Schutz rumzulaufen, immer mit Ellbogen und Abstand zu grüßen, eben nicht ins Restaurant, ins Theater, ins Fußballstadion zu gehen?
Also es gibt ein Phänomen in der Psychologie, das heißt Shifting Baselines. Das heißt, dass sich Normalitätslinien verschieben können. Und in der Tat haben wir uns ja doch in der Mehrzahl relativ schnell daran gewöhnen können. Und trotzdem wissen wir ja, dass es eine Zeit vor der Krise gab. Und wir wissen ja auch, dass das ja auch durchaus schön war, dann wirklich mit ganz vielen Leuten im Stadion zu sein, auch Leute einfach zum Armen etc. Das heißt, die Sehnsucht danach, die wird da sein. Ich sehe tatsächlich drei Gerechtigkeitsprobleme. Das erste ist, das hat ja Herr Gottschalk richtig gesagt, es wird kontingentiert. Und dann wird die Frage spannend, wer sind diejenigen, die es eigentlich zuerst bekommen? Dann, das hat Frau Baas vollkommen zu Recht gesagt, wir erleben ja schon jetzt, dass die Staaten versuchen, sich diese Impfstoffe zu sichern. Und dann stellt sich die Frage, ob es irgendeine multilaterale Organisation gibt, die wirklich hier auch für globale Gerechtigkeit sorgen kann. Aber wir werden die Diskussion hinten rausbekommen. Und das hat Herr Gottschalk auch zu Recht angesprochen. Was machen wir mit denjenigen, die sich dann verweigern? Denn tatsächlich, diese Diskussion ist ja schwierig, ob man tatsächlich eine solche Impfung durchsetzen kann. Aber eines, da bin ich mir ganz sicher, der Wunsch, wieder zu irgend so etwas wie Normalität zurückzukehren, der wird auf jeden Fall da sein. Das heißt, die Bevölkerung wird es auch wollen. Und zumindest eine Hoffnung habe ich, wenn das Produkt erstmal da ist und es dann skalierbar ist, dann haben ja auch die Konzerne Interesse daran, möglichst viele Dosen herzustellen.
Impfpflicht in Deutschland, immer ein schwieriges Thema, Herr Gottschalk. Gerade in Deutschland, da gibt es viele Impfskeptiker. Und wenn wir vorhin schon darüber gesprochen haben, dass wir hier das Demonstrationsrecht nicht aushebeln wollen, das ist in diesem Fall doch auch eine schwierige Diskussion.
Nein, das muss überhaupt keine Diskussion sein, weil man bei der Erkrankung, also das soll bitte nicht relativierend sein, bei so einer Erkrankung, die insgesamt doch recht mild verläuft, wie gesagt, bei 80% wird kein Gesetzgeber eine gesetzliche Impfpflicht vorschreiben. Also das war bei Pocken ganz anders, das ist bei Masern ganz anders, aber bei dieser Erkrankung wird es das nicht geben, es wird eine freiwillige Impfung angeboten werden. Aber ich bin jetzt schon mal gespannt auf die Diskussionen, die geführt werden, wenn der Impfstoff oder die Impfstoffe da sind. Dann werden auch wieder irgendwelche Verschwörungstheorien, dass sich also die Konzerne nur bereichern wollen und. Es wird dann wieder ein Kanzlerimpfstoff, ein Ministerimpfstoff, ein Landesministerimpfstoff geben. Das kennen wir ja alles schon. Ich bin da sehr gespannt, wie das wird. Diese Diskussionen, die erheitern mich mittlerweile schon, aber es wird so sein.
Gut, dass Sie Ihre gute Laune nicht verloren haben. Bärbel Baas, ein halbes Jahr mit Corona leben wir jetzt. Meinen Sie, es hat sich schon dauerhaft etwas in unserem Leben verändert? Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, es war der 10.3., dass die ersten Großveranstaltungen abgesagt wurden, Kulturveranstaltungen. Damals war man ja wirklich fassungslos, als diese ersten Vorschriften kamen. Inzwischen sind viel weniger Menschen sind eben auf der Straße unterwegs, im Sommer vielleicht etwas mehr, aber die Innenstädte sind schon leerer geworden. Haben wir uns schon viel mehr daran gewöhnt, an diesen Zustand, als wir uns das so vorstellen?
einfach so vom eigenen Empfinden. Ich glaube schon, dass viele sehr verantwortungsvoll damit umgehen und das auch eingeübt haben schon. Ne? Also auch in der Begegnung, ich habe ja auch als Abgeordnete viele Kontakte, Veranstaltungen verändern sich, man hält mehr Abstand, schon völlig automatisch. Und das empfinde ich schon so, dass das so ein Lernprozess war, der jetzt auch durchaus vielleicht sogar dauerhaft irgendwo bleibt, auch wenn die Sehnsucht, die Herr Kirchner gerade beschrieben hat, natürlich bei allen da ist, was Umarmung, soziale Kontakte und so weiter angeht. Aber ich glaube, das sind bestimmte Verhaltensweisen. Auch die Maske, je mehr sie tragen, umso normaler wird das auch im Stadtbild, durchaus eingeübt sind. Und das hat schon was verändert. Und da werden auch Dinge sicherlich bleiben.
Moritz Kirchner, Sie haben ja mal in einem Beitrag gesagt, wir brauchen prognostische Politik. Politik, die vorhersagt mit, Zitat, was wird das mit uns als Gesellschaft machen, das Virus, das Coronavirus. Und zwar mit Politik, mit Wirtschaft, mit allen möglichen Bereichen. Was ist Ihre Antwort?
Ich denke, was tatsächlich davon bleiben wird, ist dieses Bewusstsein dessen, dass jeder Einzelne auf den jeweils anderen angewiesen ist. Also ich glaube, dass das in einer hochindividualisierten Gesellschaft tatsächlich ein Lernprozess ist, der zwar jetzt schon teilweise wieder zurückgeht, was wir daran erkennen können, dass manche Leute die Maßnahmen nicht mehr so einhalten, aber das grundlegende Gefühl, der Mensch ist keine Insel. Da bin ich mir sehr sicher, das wird bleiben. Ebenso wird eben auch so dieses Gefühl bleiben, okay, die Dinge sind nicht so ganz selbstverständlich. Ganz viele Leute sind ja jetzt so, dass sie sagen, okay, dann und dann, wenn nicht die zweite Welle kommt. Das heißt, dieses Bewusstsein dafür, dass Dinge nicht so ganz planbar sind, auch das wird bleiben. Und davon bin ich nach wie vor überzeugt, wir werden zu einer Zeit kommen, irgendwann, wenn es dann so halbwegs wieder normalisiert ist, dass man fragt, wie bist du durch diese Krise gekommen? Und das wird die erste gesamtdeutsche Erzählung sein. Die Wiedervereinigung war ja zum Beispiel etwas, was im Wesentlichen die Ostdeutschen betroffen hat. Für viele Westdeutsche war das ja etwas, was sie kaum tangiert hat. Aber Corona trifft alle und das sind die verbindenden Elemente, das sehe ich. Allerdings, wenn jetzt die Verteilungskämpfe härter werden, wenn jetzt die Zahl der Insolvenzen im Herbst, und ich glaube, die wird schon ohne zweite Welle zunehmen, dann ist die Frage, ob da die Politik angemessen reagieren kann. Denn das sehe ich als wirklich große Gefahr, dass der soziale Friede auch tatsächlich erhalten bleibt. Denn die Verteilungskämpfe werden jetzt härter werden.
Was Frau Baas und Herr Kirchner sagten, ist ja völlig richtig und das teile ich absolut. Aber dennoch, wir sprechen ja auch fast überwiegend über die, die sich dem allen verweigern. Aber vielleicht sollte man jetzt auch mal die Lanze brechen für das Gros der Bevölkerung, die in ganz hervorragender Art und Weise das alles umgesetzt haben und auch bereits im Prinzip Abstand und sowas eingehalten haben, bevor irgendwelche Regelungen kamen. Das ist ja alles nur möglich gewesen, weil die Bevölkerung da auch mitgemacht hat. Und vielleicht sollte man Richtung Herr Kirchner, vielleicht hat er da Ideen, genau diese große Menschenmenge dazu nutzen, dass man versucht, jetzt auch wieder in diese Richtung zu gehen, dass mit ganz einfachen Maßnahmen diese Pandemie zum Stehen zu bekommen ist, dass man das mobilisiert, dieses Potenzial.
Herr Gottschalk, da bin ich ganz bei. Das Problem ist tatsächlich, es wird über Minderheiten geredet, ganz viel. Die bekommen ganz viel Aufmerksamkeit, mediale Präsenz, Verschwörungstheoretiker, diejenigen, die auf diese Demonstrationen gehen. Und wir sehen doch, das ist ja heute auch besprochen worden, anhand der Zustimmungswerte, zum Beispiel für die Regierung auch und natürlich auch anhand derer, die schlichtweg eine Maske tragen, dass das die große Zahl ist. Das heißt, hier auch einfach kollektiv Danke zu sagen und zu sagen, Leute, das ist gut, was ihr macht, die Leute auch dafür zu bekräftigen, dass sie auch das Gefühl haben, das wird gesehen und gewertschätzt. Psychologisch, dass sie Resonanz erfahren für das, was sie machen. Das halte ich für uns war wichtig und übrigens auch für noch wichtiger, als dort irgendwie Verbote oder drakonische Bußgelder auszusprechen. Und was man doch gesehen hat, ist Folgendes. Wenn es nicht so viel Berichterstattung gibt, dann laufen sich doch auch solche Demos tot. Wir haben doch schon vorher gesehen, dass die Corona-Demos, als so wenig über sie berichtet wurde, regelmäßig weniger Teilnehmer hatten als erwartet. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, heute kam ja die Korrektur auf 10.000 für morgen und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es noch weniger werden, weil die Großzahl der Leute einfach inzwischen auch eingeschätzt hat, dass das überwiegend Spinner, Verschwörungstheoretiker etc. sind.
Also,
genau, das sehe ich ganz genauso.
Weniger Berichterstattung. Herbst und Winter, Bärbel Baas, stehen bevor. Eine Welle von Pleiten, damit kann man, glaube ich, rechnen, von Privatinsolvenzen auch. Da kommen Sie jetzt ins Spiel mit der Taskforce Soziale Folgen der Corona-Pandemie. Was erwarten Sie und was können Sie da überhaupt tun?
Ja, damit befassen wir uns in der Tat, ob die Maßnahmen, die wir bisher über Schutzschirme oder auch im Konjunkturpaket, ob die so ausreichend sind. Das ist das eine, dass man im Zweifel da auch nochmal nachlegen muss, um bestimmte Dinge abzufedern. Aber ich glaube, man muss sich nichts vormachen, dass es tatsächlich auch Existenzen vernichtet worden sind in dem Bereich. Also wenn ich mir den Kulturbereich und Gastronomie anschaue, wo auch Insolvenzen jetzt schon da sind und vor allen Dingen, das sind auch Einrichtungen, die ja bis heute heute noch nicht wissen, wie es weitergehen soll. So, und da muss Politik auch eine Antwort oder eine Lösung anbieten. Und nur Kredite werden da nicht helfen. Dazu braucht es aber auch eine gesellschaftliche Akzeptanz, dass man in dem Bereich dann auch mit unserem Sozialstaat dann auch hilft, mit Maßnahmen, die unser Sozialstaat ja hat. Kurzarbeitergeld ist das eine. Jetzt muss man überlegen, wie weit man das verlängert. Und auf der anderen Seite ist es, wie kann ich eine Insolvenz auffangen oder wie gebe ich auch den Leuten, wenn sie wieder eine neue Existenz aufbauen wollen, Mittel in die Hand, mit denen sie das dann auch tun können. Das sind Dinge, die uns auf der einen Seite beschäftigen. Auf der anderen Seite beschäftigen uns die Prävention. Also Prävention, Lockdown war ja das eine, also das Leben runterzufahren, um Infektionen zu verhindern. Aber ist so ein Lockdown sinnvoll? Was halten wir das überhaupt noch in Zukunft aus, wenn wir das wiederholen? Oder müssen wir uns als Präventionsmaßnahme nicht vielleicht auch auf bestimmte Personengruppen konzentrieren? Ich sage mal, die älteren Senioreneinrichtungen, Altenpflegeheime, Gesundheitswesen. Wie können wir die da besonders schützen und
auch
uns
eine
alle
große,
insgesamt
schützen? Große Gerechtigkeitsdiskussion, die ja heftig geführt worden ist. Herr Kirchner, die Frage an Sie. Kann man diejenigen, die besonders unter dem Virus leiden würden, also Alte in Altenheimen oder Menschen mit Vorschädigungen, gesundheitlichen Vorschädigungen, besonders schützen? Oder ist das dann wieder eine Gerechtigkeitsdiskussion?
Naja, wir haben in Deutschland diesen Grundsatz, Gleiches soll gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden. Und ebenfalls John Rawls sagt ja in seiner Theorie der Gerechtigkeit, gerecht sind Dinge dann, wenn sie denjenigen, die am schlechtesten gestellt sind, am meisten nützen. Und ich glaube, dass man das kommunizieren kann. Denn genauso wie wir damals gesagt haben, als der Lockdown war, wir tun das, um diejenigen mit Vorerkrankungen, die Älteren, zu schützen. Das heißt, eine bestimmte Gruppe, für die nehmen wir jetzt Opfer in Kauf, das ist mehrheitlich akzeptiert worden. Ich glaube, das funktioniert. Allerdings, was schwierig werden wird, ist, wenn Leute völlig unverschuldet dann eben zum Beispiel in die Arbeitslosigkeit, in die Insolvenz und ähnliches rücken, weil das wiederum verstehen die Leute dann natürlich nicht. Und da verstehe ich dann auch tatsächlich, wenn dann Leute auch einfach wütend werden, weswegen ich persönlich glaube, wir müssen jetzt schon vorbereiten, dass es im Zweifel noch einmal Hilfsgelder gibt anhand klarer Kriterien und dass das jetzt schon vorbereitet wird, gerade wenn die zweite Welle kommt, denn das darf man nicht vergessen, ganz viele Unternehmen rechnen ja mit, okay, es gab den einen Lockdown und dann kommen wir wieder zurück zu einer Normalität. Sollte es jetzt zu einer zweiten Welle kommen, dann ist bei vielen einfach die Eigenkapitalreserve weg und ich finde, darauf muss man sich jetzt schon vorbereiten.
Finanziell vorbereiten sozusagen. Kann man sich darauf psychologisch vorbereiten?
Man kann sich psychologisch nur darauf vorbereiten, dass man sagt, okay, die Dinge, die wir jetzt machen, die sind ein Stück weit unter Vorbehalt. Aber das muss man auch ganz klar sagen, Menschen unterscheiden sich sehr stark darin, wie gut sie Unsicherheit aushalten können. Die sogenannte Ambiguitätstoleranz, die ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, deswegen kann man das nicht pauschal sagen.
Herr Gottschalk, wie beantworten Sie eigentlich diese Frage, wenn Sie ja sagen, das Coronavirus ist für die meisten gesunden und jüngeren Menschen nicht gefährlich? Wie würden Sie diese Frage beantworten? Sollen wir dann, wenn es jetzt wirklich zu einer zweiten Welle käme, die nur vermehrt schützen, die davon bedroht sind und die anderen einfach weiter arbeiten lassen, damit wir eben nicht weiter zu diesem, wir sind bei -12% Wirtschaftsleistung in der EU gerade, das ist die aktuelle Zahl, damit es nicht noch weiter runtergeht?
Das ist eine ganz schwere Frage, schwer zu beantworten, zumindest für einen Infektiologen. Aber der Lockdown per se bringt ja nichts in der Bekämpfung des Virus. Man muss klar sagen, Biologie, Infektiologie ist nicht gerecht. Die Erreger sind nicht gerecht. Sie suchen sich ihre Opfer unter bestimmter Bevölkerungsgruppe, unter Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen. Das gilt für alle Erreger. Und man muss einfach wissen, was man will. Will man die Infektionskrankheit bekämpfen? Will man eine Pandemie bekämpfen? Oder will man bestimmte Bevölkerungsgruppen schützen? Also ich persönlich, und ich bin da nicht ganz alleine, tendiere auch dazu, dass man die Zielgruppe, die unter diesem Virus besonders leidet, das sind nicht nur alte Menschen, das können auch junge Menschen mit entsprechenden Vorerkrankungen sein, die zum Beispiel einen Herzfehler haben, Lungenfehler, Diabetes mellitus, eine große Problematik in der westlichen Welt. Die muss man besonders schützen und das kann man auch. Und dann kann man auch auf solche Lockdown-Maßnahmen gut verzichten. Und nochmal, ich wiederhole mich da, aber ich wiederhole mich sehr gerne, mit Abstand, Masken, wo es nicht geht und mit Händehygiene und ein bisschen mehr Hygiene kann man das alles gut erreichen.
Denn sonst, Bärbel Baas, kämen wir ja irgendwann ganz natürlich zu dem Punkt, wo man die ganzen Hilfsmaßnahmen auch gar nicht mehr finanzieren kann.
Ja, ich hoffe, den Punkt werden wir so schnell nicht erreichen, weil ich schon davon ausgehe, dass wir nochmal auch Hilfsprogramme brauchen werden für die Zukunft. Denn die meisten Maßnahmen laufen jetzt auch zum 30.09. aus, so ist das im Gesetz im Moment vorgesehen. Und wir die Diskussion führen wir auch jetzt schon, insbesondere um vorbereitet zu sein, sollen bestimmte Maßnahmen auch verlängert werden finanziell. Und das ist auch dringend notwendig, denn selbst im September und im Herbst wissen wir noch nicht, ob Veranstaltungen stattfinden dürfen können, unter welchen Bedingungen. Und das wird im Moment ja auch diskutiert und vorbereitet.
30.09., das ist gerade der Beginn des Herbstes, wäre der Beginn einer möglichen neuen Welle, Herr Gottschalk.
Also ich bin da nicht so von überzeugt, dass es eine neue Welle gibt, denn das Gros der Bevölkerung akzeptiert diese Maßnahmen, die man empfiehlt. Und ich hoffe sehr, dass auch ein Großteil derjenigen, die jetzt meinen, sie müssten da Probleme machen, dass sie das auch einsehen werden. Auf jeden Fall könnte man das gut verhindern und dann hätte man das Problem, das Frau Baas angesprochen hat, vielleicht gar nicht mehr.
Hätte man gar nicht mehr, hoffen wir darauf. Die Schulen beginnen jetzt wieder an diesem nächsten Montag in Mecklenburg-Vorpommern, danach in Berlin und Brandenburg. Der Präsident des Lehrerverbandes sagt gerade, die Schulen sind weder auf Normalbetrieb noch auf Fernunterricht gut vorbereitet. Es ist ganz unklar, ob es eine Maskenpflicht geben soll in der Schule. Es hieß, die Abstandsregeln würden aufgehoben für den Schulbetrieb, weil man ja sonst gar nicht alle Schüler in die Schule bekommt, rein von der Quadratmeterzahl her. Chaos ist doch vorprogrammiert, Frau Baas.
Also ich hoffe nicht, weil dafür sind die Länder zuständig, dass sie entsprechende Konzepte entwickeln und dass sie darauf vorbereitet sind. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass das ist auch eine soziale Folge, wenn Kinder sehr lange an Bildung nicht teilhaben können, übrigens insbesondere auch aus sozial wirtschaftlich schwachen Haushalten oft überhaupt eine Digitalisierung und so weiter nicht teilnehmen können. Was das für Folgen hat, ist ja das andere. Also ich finde, Schule muss und kann geöffnet werden, muss aber unter bestimmten Voraussetzungen stehen. Das müssen die Länder erarbeiten und im Zweifel muss man, wenn es zu Ausbrüchen kommt, dann auch die entsprechenden Schließungen der Schule oder des Kindergartens mit Nachverfolgung und so weiter wieder in Kauf nehmen. Aber jetzt auf ewig zu warten, bis Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule gehen können, ist, glaube ich, auch keine gute Botschaft.
Herr Gottschalk, zur Schule?
Das möchte ich unterstützen. Also je jünger der Mensch, desto besser kommt er mit dieser Erkrankung zurecht. Es gibt sehr, sehr viele Studien mittlerweile, wissenschaftlich gut belegte Studien, die zeigen, dass insbesondere kleine Kinder in Kitas, in Schulen, in der Anfangsklasse, dass die nicht zu der Weiterverbreitung dieser Erkrankung beitragen. Und je älter die Schulkinder werden, desto leichter ist es auch dort mit einem Mundschutz zu arbeiten. Mir ist das völlig rätselhaft, warum das diskutiert wird. Es wird hier auch wieder vor die Prävention die Diagnostik gesetzt oder scheinbar ist auch der Glauben da, dass der Test Prävention sei. Das ist natürlich Quatsch. Ich würde einfach bei höheren Klassen einen Unterricht mit Mundschutz machen und bei kleinen Klassen braucht man sich keine Sorgen zu machen. Man sieht es ja auch zum Beispiel bei den Mitarbeitern im Gesundheitswesen, in Krankenhäusern zum Beispiel. Die Infektionszahlen sind niedrig, weil sie entsprechenden persönliche Schutzausrüstung, sprich einen Mundschutz haben. Die Lehrer sind absolut keinem hohen Risiko ausgesetzt. Das muss man einfach mal klar sagen.
Moritz Kirchner?
Also da würde ich ganz klar sagen, es hängt davon ab, welche Maßnahmen dort getroffen werden. Ich möchte das ganz persönlich sagen. Meine Mutter ist 62, Lehrerin, und sie sagt, ich habe Angst davor, nächste Woche dann wieder eben in die Schule gehen zu müssen. Und ich kann das verstehen, weil sie sagt, also was ist denn jetzt tatsächlich hier an der Stelle wirklich anders geworden? Aber ich verstehe auf der anderen Seite auch den Punkt, die Eltern müssen entlastet werden. Die Schülerinnen und Schüler brauchen ja auch diesen sozialen Austausch. Und wir haben doch auch diese Studienergebnisse, die gezeigt haben, dass Bildungsungleichheit durch das Fernbleiben vom Unterricht dort deutlich verstärkt wird. Und deswegen ja, es wird kaum möglich sein, die Schulen länger zu schließen. Das ist richtig. Aber ich denke schon, dass es auch dort verpflichtende Maßnahmen geben muss, gerne nach Alter differenziert. Aber ich finde, wir sollten dort auch die Lehrerinnen und Lehrer nicht außer Acht lassen, weil es dort ja auch erheblich Leute gibt, die in der Risikogruppe sind. Und ansonsten muss man auch ganz klar dazu sagen, hat Corona ja ganz klar gezeigt, wo auch die Defizite im Bildungssystem sind. Hätten wir Zustände wie zum Beispiel in den baltischen Staaten, wo die Digitalisierung von Schule weiter vorangeschritten ist, dann würde sich das Problem, was wir jetzt gerade diskutieren, nicht in dieser Dringlichkeit stellen.
Und wir diskutieren es wieder am Ende der Sommerferien. sehen und sind gespannt, was wir dann am Anfang, wenn alle Schulen im Betrieb sind, weiter diskutieren. Steigende Corona-Zahlen, kommt die zweite Welle? Das war heute unser Wortwechsel hier auf Deutschlandfunk Kultur. Wir haben diskutiert mit Dr. Moritz Kirchner, Politikwissenschaftler und Psychologe am Institut für Kommunikation und Gesellschaft, mit Professor René Gottschalk, Leiter des Gesundheitsamtes in Frankfurt am Main und Infektiologe, und mit Bärbel Baas, die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion und Leiterin der Taskforce Soziale Folgen der Corona-Pandemie.